Es gibt echt super geile, entspannte Musik, also ihr könnt euch freuen.
Oh. Bin sehr gespannt.
Nein, wirklich entspannt.
Raul, komm, jetzt Schluss mit den Ballern.
Er hat mich gerade mit diesen komischen Papierschlangen beworfen.
Frohes neues Jahr zusammen!
Yeah!
Yeah! Wollen wir hoffen, dass es ein besseres Jahr wird?
Ja. Hoffentlich.
Oh, ja.
So, ja, aber draußen ist es kalt ungemütlich.
Also für uns war es ein ganz gutes Jahr. Ich habe gesehen, wir haben 2% neue Zuhörer gewonnen. 2%.
Sehr gut. Und bei immerhin 2 Millionen Zuhörern ist das schon was.
Ist schon was.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, für die Treue auch. Und ja, wir können nicht viel besser werden, muss man schon sagen. Genau. Aber wir.
Das sagen wir mit Tränen in den Augen.
Genau.
Weil uns die Geschäftsführung dazu zwingt, das zu sagen.
Wir mussten die Pins müssen wir zurückgeben, angeblich, weil doch gab es nicht genug für die Kunden und so weiter.
Aber wir würden uns trotzdem freuen, da können wir hier nochmal sagen, wenn wir bewertet werden. Wir kriegen leider Gottes nur mehr Aufmerksamkeit, wenn wir bewertet werden mit einer guten Bewertung, mit einem kleinen Text, zum Beispiel in Spotify und sonst wo, und mit Sternen bewertet werden. Dann werden wir auch sichtbarer für andere Hörer und tauchen auch in irgendwelchen Charts auf. Das wäre super toll.
Und dann entscheidet doch die Geschäftsleitung, irgendwann ein neues Mikrofon vielleicht zu organisieren oder einen neuen Stuhl, da muss man nicht immer stehen. Und Heizung wird doch ein bisschen aufgedreht oder nicht.
Ich erinnere mich, als wir einmal bei -2 Grad aufnehmen mussten.
Das war hart, ja. Da waren wir auch im Streit mit der Produktion und dann haben die uns da richtig gnadenlos dann. Egal, wir müssen jetzt. Das neue Jahr hat ja angefangen, wir wollen ja nicht nur jammern. Ja, also auf jeden Fall frohes Neues an allen.
Ja, an alle frohes neues Jahr, so ist es. So ist es.
Und wir starten mit ganz viel neue Musik und Energie und dafür füllte sich der Gym. Berufen.
Ich wurde gedrängt, ich soll eine Folge vorbereiten, dem ich natürlich nachgekommen bin. Und ich knüpfe an eine Folge, die damals euch erstaunlicherweise gefallen hat.
Und zwar allen doch.
Und zwar an die Folge, wo es um Library Music ging.
Oh.
Und heute geht es um eine Folge, die das eigentlich nahtlos weiterführt. In einer bestimmten Klangästhetik, die ich dafür gewählt habe. Also ich wechsle nicht zu sehr in den Stilen, sondern ich bleibe in einem mellow, funky Rhythmus. Und wir beschäftigen uns mit Filmmusik, aber die auch in den Filmen dann entsprechend auftauchte. Der Titel der Sendung heißt Funky Film Tune Masterclass. Und wir spielen wieder viel mit Fender Rhodes oder mit anderen Tasteninstrumenten, die funky sein können, mit Wawa-Gitarrenlicks und schönen pumpenden Bässen.
Es wird gemütlich.
Also es wird alles, was das Leben schön macht.
Ja, es wird auch gemütlich. Und damit alle wissen, worum es geht, starten wir einfach mal mit dem ersten Song und dann seid ihr schon mal ein bisschen warm geglüht.
Wie heißt die Folge?
Die Folge heißt Funky Film Tune Masterclass. So. Und wir beginnen mit Frankreich. Philipp Sard, den, glaube ich, schätze ich mal, der Stefan gut kennt.
Nee, ich kenne ihn gar nicht. Nein.
Einer der bekanntesten Filmmusikmacher und Kreateure, der auch für Filme, die ich gleich noch benennen werde, Musik gemacht hat. Der hat hier einen Soundtrack gemacht ich meine, das wäre die Neuverfilmung von Endstation Schafott im Original Deux Hommes dans la Ville.
Mhm. Und in der Stadt.
In dem Fall Hauptdarsteller Alain Delon. Mhm. Als
wer
der,
sonst?
Jean Gabin als der Bewährungshelfer, der ihm noch helfen will, und ein gemeiner Inspektor, der ihn wieder ins Verbrechen zurückziehen will, ist Michel Bouquet, spielt den. So, von 1973 ist der erschienen, der Film, Regie José Giovanni, der selber auch kriminelle Erfahrungen in seiner Jugend hatte und absoluter Feind der Todesstrafe war. Und diesen Film auch ein bisschen mit eigenen Bezügen gedreht hat, sage ich. Also, oder wieder aufgenommen hat. Denn das Original ist ja aus Ende der 50er und mit Soundtrack Miles Davis, wenn ich nicht völlig falsch gewickelt bin. So, Drehbuch, noch Daniel Boulanger mit dabei. Produktion hat Alan Dellen dann selbst übernommen und Philippe Sard hat die Musik gespielt. Das ganze Werk dazu gibt es gar nicht separat als Tonträger, zumindest nicht als LP. Das ist später auf einer Philippe Sard CD drauf gewesen, wo mehrere Soundtracks übernommen wurden. Nur auf dieser CD findet man das komplette Soundtrack-Werk zu diesem Film. Und das Stück, was ich jetzt spiele, das ist aber in der Funky-Szene, ist das total bekannt, ist auf diversen Compilations drauf. Das heißt L'Appartement. Und da hören wir jetzt rein. Bitteschön.
Also der heißt Sard und nicht Sartre.
S-A-R-D-E. Philippe Sard.
Ah, okay.
Hat mit Jean-Paul nichts zu tun.
Also,
genau, wir hören in L'Appartement.
Genau. Und da hören wir jetzt rein vom Start. Bitteschön.
Okay. Hier zu
es ist ein Skandal, aber also ich bin bei solchen Tunes absolut geflasht. Was sagt ihr?
Ja, also ich, klar, also wenn der Rhodes auch hier wieder traumhaft eingesetzt und man muss wieder feststellen, das habe ich schon x-mal gesagt, ich kann es nur wiederholen, wie es gibt kaum ein Instrument, was so schmilzt in jedem Mix als dieses Fender Rhodes. Es ist hier auch traumhaft gespielt. Was mir hier super gefällt ist, und das ist die Besonderheit von vielen Stücken, die du auch schon in Bezug auf Film, also, Filmmusik oder Library-Musik kommt, ist, es gibt immer einen Hauch von Improvisation, Jam, Feeling, also wenn man schon ein bisschen gejammt hat, weiß man, wie solche Momente, man hat das Gefühl, es ist so ein Momentaufnahme, so ein Snapshot von so einem unglaublichen Stück, was jetzt gerade passiert. Hier ist der Sound, ich bin immer überwältigt von der Aufnahmequalität, aber auch von dem unglaublichen Talent der Musiker, die auch sich irgendwie in diesem, sicherlich gibt es eine vorgegebene Struktur, aber man merkt, die haben auch in dieser Struktur ein bisschen Freiheit, nicht unbedingt in dem, was sie spielen, aber wie die das spielen, und das ist unglaublich lebhaft, warm, und ja, man möchte gar nicht mehr raus.
Ja.
In welchem Jahr waren wir jetzt?
73.
73, perfekte Zeit, ja. Also wirklich, ich muss sagen, das ist so Zeitgeistmusik, ne? Wenn man heutzutage Musikern sagen würde, macht man Instrumental, dann würden die was ganz anderes spielen. Das hier, was du gesagt hast, Fender Rhodes, die Wah-Wah-Gitarre auch perfekt eingesetzt. Der Bass pumpern toll, also die Musik Schlagzeug, damals,
ja, das ist einfach,
ja, perfekter Sound für einen bestimmt tollen Film. Das öffnet alle Herzen bei uns.
Und so wird es auch bleiben in dieser Sendung.
Schön.
Also klar ist auf jeden Fall, dass das Stück könnte für mich 15 Minuten lang sein und dann mache ich es auf Repeat. Ich komme mit ähnlichen Dingen um die Ecke, auch in weiteren Stücken jetzt. Und man könnte das Thema mit super unterschiedlicher Funky Music bestreiten. Man könnte dann natürlich auch die ganzen Amis mit dazu nehmen. Man könnte auch aus einem James Brown Soundtrack was nehmen oder was weiß ich, die ganzen Blaxploitation-Sachen oder was weiß ich. Es gibt da alle möglichen Ansätze, wo man tollste funky Musik spielen könnte jetzt, die auch im Film eine Rolle spielte. Aber ich bin jetzt hier mit weniger schnellen Sachen, aber dennoch, die so dahin gleiten. Das ist so heute mein Ansatz. Und wie gesagt, da ich extrem auf Organ Music, also sprich funky Organ, also Fender Rhodes oder Hammond oder was weiß ich, Wurlitzer, was immer sonst eingesetzt wird. Und eben diese fantastischen, ideenreichen Dinge mit der Wawa-Gitarre. Und also das ist heute das Konzept. Und da gucken wir mal, was noch kommt. Also so Philipp Sard kann man sagen, der ist 45 geboren und ist als französischer Filmkomponist, hier steht neben Georges Delerue, der meistbeschäftigte und renommierteste Vertreter seines Fachs.
Ach, ich kenne ihn nicht mal.
Das ist ja schön. Aber du kennst den Film Les Choses de la Vie?
Nee, auch nicht.
Also die Dinge des Lebens, ganz bekannter Film mit Piccoli und Romy Schneider. Ach,
doch, nee, klar, wo sie diesen Unfall hat.
Ja, ganz genau.
Ja, ja. Und also den habe ich sogar vor gar nicht so, genau, die Dinge des Lebens. Genau,
also ich nenne mal ein paar Filme jetzt mit den deutschen Titeln, Die Katze, also Les Chats. César und Rosalie wieder mit, ich glaube, Piccoli ist wieder dabei. Das große Fressen. Der Uhrmacher von St. Pauli, hätte ich mal gesagt. Nee, Saint-Paul. Der Mieter, der Fall Serrano und was weiß ich, wie viele andere Sachen. Also das ist ein Mann, der es versteht, unterschiedlichste Dinge zu bringen. Aber all diese Könner, ob in Frankreich, Italien, Deutschland, England, USA und sonst wo, haben aber auch immer die Fähigkeit gehabt, Funkiness einzubringen, wie wir heute feststellen werden.
Gerade war es wirklich gut, ja.
Und ja, der Mann ist hochrenommiert, hat auch für Tess mit Roman Polanski, hat eine Oscar-Nominierung für die Musik gekriegt und. Also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht alles repetieren. Man kann sich über den Mann informieren. Das ist das Stück hier selber, ich dachte immer, es gibt eine Single zu dem Soundtrack, da sind drei Stücke drauf. Da dachte ich immer, wieso kostet die nur 25 Euro? Und also als wenn man jetzt zum Beispiel über Discogs versuchen würde, sie zu kriegen, da sind ein paar nette Stücke drauf, aber das Stück ist eben nicht drauf. Wenn das drauf wäre, dann würde die ein paar hundert Euro kosten. Und das Stück, wie gesagt, ist noch gar nicht, das kursiert jetzt noch gar nicht so lange auf diesen Samplern, aber auf den neuesten Funky-Samplern, auch mit französischen Sachen und so, ist das häufig drauf. So, wir machen mal weiter, nochmal mit Frankreich und kommen zu Claude Bolling. Wie sprecht ihr ihn aus? Ich zeige jetzt mein Blatt.
Ja, da wird ja Claude Bolling auf jeden Fall.
Ja, Claude Bolling. Es gibt einen Film mit einem sehr bekannten Schauspieler, und das sage ich gleich noch. Der heißt Le Magnifique, auch aus dem Jahr 1973. Veröffentlicht wurde der Soundtrack als LP auf Polydor, zuerst in Frankreich, aber dann auch noch weiter. Und wir hören mal in das Stück rein und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Ja.
Wie heißt das Stück?
Das Stück heißt Pop Mod.
Okay.
Stück ist auch durchaus länger und hat ein paar verschiedene Teile, wo diese Art der Solo-Geschichten variiert werden. Dann am Ende auch noch mit einem anderen Instrument, aber die erste lange Teil des Stückes ist dann hier Hammond oder was immer er da spielt.
Ja, denke ich auch.
Und jetzt seid ihr im Zug. Ja.
Es fließt. Ja, toll. Also ich habe dann, da war auch wieder ein Fender dabei.
Fender Rhodes auf jeden Fall.
Und dann eine Orgel war dabei. Ja. Beides geht wunderbar ineinander über oder auf einmal taucht die Orgel dann auch noch auf, ergänzt das. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was könnte da für eine Szene zu laufen zu dieser Filmmusik. ob sie sich lieben, ob sie sich hassen, ob sie sich schlugen oder ob sie einfach mit dem Auto durch die Gegend fahren. Man weiß es nicht.
Ja, ganz toll. Oder die denken, manchmal gibt es so Szenen, wo die retrospektiv an irgendwas denken und dann sieht man Bilder und dann läuft die so eine. Ja, das, man darf auch nicht vergessen, dass diese Stücke, die sind von der Instrumentierung sehr aufwendig und hier, ich denke, das war vielleicht, natürlich, das ist vielleicht ein Wurlitzer, aber das ist ein bisschen perkussiver als der Fender Rhodes. Diese unglaubliche Dynamik und diese Groove, was da drin ist und was einem mitnimmt. Und tatsächlich Bilder, die automatisch, vielleicht, weil man kennt diese Filme aus den 70er, direkt einem mit Bilder, also wenn man ist direkt da drin letztendlich, finde ich, ne? Wenn man diese Musik hört. Ja, ganz tolle Beispiel auf jeden Fall.
Also der Film, auf den sich das bezieht, Le Magnifique, ich bin der Größte im Deutschen, Originaltitel, es bleibt zum Glück Le Magnifique, ist ein französisch-italienischer Actionfilm und der als Komödie angelegt ist, aber eigentlich auch einen traurigen Hintergrund hat, weil es eigentlich um einen total erfolglosen, dahin vegetierenden Schreiber geht, der versucht irgendwie Romane zu schreiben, der schreibt immer so Actiongeschichten und versucht in diese Actiongeschichten sich selbst einzubringen als den Helden, den er im Privatleben halt nicht ist. Und in dem Film wird permanent changiert zwischen völlig grotesken, übersteigerten Superhelden-Szenen und dem täglichen Leben, wo er aber eine nette Frau, eine Nachbarin kennenlernt, die gespielt wird von Jacqueline Bisset und Jean-Paul Belmondo ist natürlich die Hauptrolle. Das trägt den Film. Das hat auch sehr groteske, völlig gewaltmäßig, slapstickartig aufgeführte Szenen und ist ein sehr kruder Film eigentlich, aber ich fand ihn sehenswert. Und wie gesagt, dieses Stück in der Filmmusik ist der Brüller. Ich kann dir jetzt die Szene gar nicht mehr genau sagen, wo es lief, aber es wird eine dieser Action-Szenen gewesen sein, wo das gelaufen ist. Und unter der Regie von Philippe de Broca, 1973 rausgekommen, turbulente Handlung des Films. Tja, wie auch immer. Also zu Claude Bolling vielleicht noch, der ist 1930 in Cannes geboren und ist leider dann Ende Dezember 2020 in Saint-Cloud verstorben. Und der ist eigentlich Jazzmusiker gewesen, kommt vom Klavier, ist genauso Komponist und Produzent gewesen, galt schon früh im Leben als Wunderkind, der hat dann irgendwelche Jazz-Wettbewerbe gewonnen, hat dann schnell eine Jazzgruppe gegründet. Eine eigene Jazz-Kombo, trat auf allen möglichen Festivals auf, hat mit Supergrößen von Roy Eldridge bis Lionel Hampton zusammengespielt und auch Platten gemacht und hat eben auch immer mehr dann Filmmusiken auch eingespielt. Und als Filmkomponist steht hier, war Bolling überraschenderweise im französischen Film tätig. Entschuldigung, nicht überraschenderweise, sondern überwiegend. Darunter 9-mal für Jacques Deray. Gelegentlich auch in internationalen Produktionen. Naja, wie auch immer. Also jedenfalls mit 90 Jahren gestorben und hinterlässt ein breites Werk. Und dieses Stück selber ist mir damals mal über so eine Mojo-Compilation, also über den damaligen Tanzclub in Hamburg aufgefallen. Und die Soundtrack-LP kann man nach wie vor bekommen. Also sie ist, glaube ich, zwar nicht wiederveröffentlicht, aber es gibt sicherlich Mittel und Wege, die sich irgendwann zuzulegen. Ansonsten kann man das Track bestimmt auch irgendwo im Netz finden. Also den Track auch im Netz finden. Und wie gesagt, es ging um Modpop von Claude Bolling von 1973. So, wir gehen nochmal nach Frankreich. Aber auch nur vorgeblich, denn eigentlich ist es Deutschland. Und USA ist da irgendwie auch noch mit drin. Und zwar geht es um André Previn und eine Filmmusik zum Thema oder vielmehr zum Film Rollerball von 1975 als Soundtrack erschienen auf United Artists. Und das besteht vor allen Dingen aus bestimmten Klassik-Tracks. Ich meine, Toccata von Bach würde da auftauchen und was weiß ich, was da sonst gespielt wird. Aber es gibt eben auch mindestens zwei Tracks, die er gespielt hat und variiert hat. Und ich spiele den ersten davon, den kürzeren. Das gibt's noch in einer etwas anderen, längeren Version in dem Soundtrack. Und zwar das Stück Executive Party, auch ein super bekanntes Stück, instrumental, funky, mellow, was bei ganz vielen Compilations sicherlich auch schon mal mit drauf war, die sich mit so einer Musik beschäftigen. Und jetzt hören wir rein und dann erzähle ich euch ein bisschen noch was zu André Previn. Bitteschön. Thank you. wieder ein Sakrileg, dass wir hier ausfaden müssen, aber so spielt das Leben. Der Mann ist geboren 1929 als Ludwig Andreas Privin in Berlin und ist 2019 in New York gestorben, stammt aus einer jüdischen Familie, sie mussten emigrieren. Über ihn erzähle ich gleich mehr, jetzt will ich ein bisschen was von euch hören. Was sagt ihr?
Welches Jahr war das?
Das war 75.
75, auch wieder toll, also auch wieder toll. Wir haben ein sehr tightes, festes Schlagzeug-Bass-Fundament, die wunderbar, sehr luftig zusammenspielen. Übrigens toll und klar und deutlich auch aufgenommen, kann man auf Kopfhörer wunderbar verfolgen. Dann haben wir wieder unsere Lieblings-Wawa-Gitarre, die sich, bei mir war das auf dem linken Hörkanal, ein zurechtfrutzelt, sehr schön. Das ist ein sehr fast skurriler Keyboard-Sound, der dann reinkommt, teilweise Dissonanz spielt, aber eine ganz besondere Note gibt, dann verlässt er uns auf einmal und kommt ganz zum Schluss wieder rein. Ganz so sehr modern produziert, klang taufrisch aufgenommen, also ich fand das sensationell gut.
Wunderbar. Ja.
Also ich fand's auch, ich habe zu Beginn, also das ist ja auch, wie gesagt, auch sehr gut filetiert, also von der Struktur. Und das ist wichtig bei so eine, das fand ich ganz gut, dass man ganz gut trennen könnte, wo was kommt. Ja. Ich habe überlegt, ob das ein Theremin ist zu Beginn. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Moog-Synthesizer, was so eingestellt wurde. Bringt Spannung und die Spannung kommt aber nicht nur davon. Ich finde, ab dem Moment, wo diese Synthi-Sound ausklingt, dann kommt ein unfassbare Ping-Pong zwischen Gitarre und Bass und diese, wie die Balance da wirklich ständig spielt, bis dieses Stück wirklich außer Atem kommt und Spannung kommt und dann geht man, das ist unfassbar gut gemacht, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Und das ist auch wieder ein Beleg dafür, manchmal gibt es auf diesen Soundtracks auch nur eins, vielleicht auch mal zwei gute Tracks, wie jetzt hier. Die anderen sind oft ja mit ganz anderen Sachen belegt, sehr oft klassischen Sachen oder anderen Tonschlaufen. Aber hier gibt es zwei variierte Tracks, die auf diesem Thema fußen und wo er dann eben sehr modern diesen, ja, ich schätze auch, dass es ein Moog ist, irgendwie einsetzt in unterschiedlichen Tonhöhen und dieser völlig schwebende, federnde, super klar produzierte, aber auch total spannend produzierte Kram, den er dann da insgesamt zusammenbraut. Ein Mann, der jetzt auch nicht in seiner Jugend mit Funkiness beseelt war, der ist ja von seiner Ausbildung allgemein klassisch musikalisch ausgebildet worden. Und wie gesagt, 38 ist die Familie dann geflohen vor den Nazis nach Paris. Und dort war Prévert einige Monate lang als Student am Pariser Konservatorium eingeschrieben und so weiter und so weiter. Jedenfalls ging es irgendwann rüber nach Los Angeles und da ist er dann am Ende auch gestorben. Und ich meine, das ist ein Mann, der wirklich absolute Prominenz hat, der auch ein super bekannter Jazzpianist war, der jetzt auch im Musikleben dann später klassische und Filmmusik geschrieben hat und mehreren berühmten Opernhäusern war er Chefdirigent und Musikdirektor und er wurde unter anderem mit 11 Grammy Awards und 4 Oscars ausgezeichnet. Also der Mann ist jetzt nicht unbekannt und dass der aus so einem Film, Rollerball ist ja so ein seltsamer Zukunftsfilm in so einer komischen Gesellschaft, wo es nur so eine gelangweilte Scheiße gibt in der Gesellschaft, dass es irgendwelche Todesspiele da wieder erfunden werden und das ist Rollerball, wo die auf den Tod quasi mit so Rollschuhen auf so einer Bahn, mit so komischen gepanzerten und stacheligen Monturen da rumfahren und wenn dann einer da irgendwie über die Klippe springt, dann jubelt das gelangweilte Publikum. Das ist jetzt mal in ganz übler Kürze der Film. James Caan spielt die Hauptrolle. Der Film ist durch, den kann man sich trotzdem angucken, aber wie gesagt, dass dann da solche Filmperlen also Filmmusikperlen auf einmal noch begleitend am Start sind, das haut mich völlig aus den Socken. So, wir gehen weiter und gehen nach Italien. Um genau zu sein, ich gehe nach Italien und widme mich einem Filmmusikmenschen, der eigentlich nur die riesige Reihe an sonstigen Größen aus Italien, die unfassbar geniale Filmmusik auch kreiert haben für zum Teil sehr fragwürdige Filme, aber die Filmmusik, ob das Piero Umiliani und viele, viele, viele mehr sind, da gibt's auch super viele Leute, die dann eben in dem Library Music Bereich auch super aktiv waren. Fähige Leute, die tolle Produktionen zusammengestellt haben. Ich rede jetzt hier von Stelvio Cipriani und seinem Beitrag zum Film Mark II oder Due Poliziotto von 1975. Ein Film, der diese Poliziotto Filmrichtung, wenn nicht begründet, dann zumindest sehr unterstützt hat, und der Soundtrack ist durchgehend fantastisch. Ich habe mein Lieblingsstück rausgepickt, das nennt sich Bambole di Droga und stammt aus dem nach wie vor erhältlichen und auch wiederveröffentlichten Soundtrack von 1975, auf Cinevox erschienen. Bitteschön. Eigentlich würde es jetzt dann fantastisch weitergehen und würde diesen Beat weiterführen. Ja, nochmal aus der Liga. Ihr seid gefordert.
Also ich finde, es gibt so viel Instinkt in dieser Musik. Ne? Das ist so, das ist wirklich, ich kann es nur wiederholen. Es gibt, klar, es gibt Lieder, die hört man, man weiß, sie sind genau durchdacht. Das ist auch sicherlich komplett durchdacht, aber es hat ein eigenes Leben und hier ist auch interessant, also diese Wawa, was zuerst so gespielt wird und dann später quasi als, also noch kurz, was als perkussive Element da reinkommt, wobei das ist, ich finde, die Besonderheit hier ist, dass das alles ist irgendwo perkussive, das ist nicht so klare Schlagzeug und dann, das schwingt in einem über und gibt Spannung, gibt man sieht hier auf diesem Bild, wie ein Mann in so einen Revolver hält und bereit ist zu schießen. Erinnert an Geräusche, die man sonst kennt mit diesen Achsen, diese Szenen, sag ich mal. Und ich könnte jetzt kurz ahnen, nachdem wir leider rausgehen mussten, dass es dann auch noch ein bisschen perkussiver wird und interessant ist und ja, ein tolles Stück auf jeden Fall. Und dieses Italienische ist trotzdem drin auch. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist eine...
Ein bisschen eckiger vielleicht.
Ja, genau.
ja, ist die Frage, wie man das bezeichnet. Ein bisschen eckiger, ja. Ich finde, passt perfekt zu deinen anderen Stücken. Wir haben die üblichen Ingredienzen und hierzu dann eben noch ein Piano, was neben dem Fender Rhodes auftaucht und ein paar ganz bestimmte prägnante Höhepunkte setzt, kann man auch stundenlang zuhören.
Absolut. Toll. Also das ist ein Stück, wo ich vor allen Dingen diese Gitarrenlinien so völlig geil finde. Also diese Wawa-Geschichte, und ich habe immer noch nicht geschnallt, ist da noch eine zweite Gitarre, die dann diese fantastisch super musikalischen Licks dann so geleiert da reinstreut und völlig fantastisch passend. Man muss das Stück auch mal komplett hören. Das bricht dann nochmal ab und dann geht es wieder in diesen ursprünglichen Rhythmus und trägt einen wieder total geflasht mit. Ist auch sehr ideenreich immer wieder in diesen ganzen Abläufen gemacht. Super Produktion. Wie gesagt, wir sind wieder nicht gerade bei 2025, sondern 1975. Und der Mann selber, also Stelvio Cipriani, ist eine der absoluten Filmgrößen, also Filmmusikgrößen. Über 200 Filme hat er die Musik beigesteuert und Ja, der ist 37 in Rom geboren und 2018 in Rom verstorben. Und der hat in auf Femina Ridens und sucht dir 1000 Filme aus, hat er die Musik gemacht. Er hat auch bei vielen Italo-Western Musik gemacht. Da klingt das dann natürlich dann ganz anders. Er hat eben auch viele dieser Kriminalgeschichten, auch viele dieser Giallo-Geschichten und sonstige Dinge begleitet und ein Meister seines Fachs.
Auf jeden Fall.
Ja, wir gehen wiederum weiter und wechseln mal zur Abwechslung nach Deutschland. Und neulich kam mal ein Lied, was ich gespielt habe, ein Song. Und da hat dann der Raul gefragt, ist das Martin Böttcher? Also der Typ, der die Winnetou-Melodie gespielt hat. Also so, wie man das allgemein sagt. Also dieses ganz bekannte Winnetou-Thema, was in den 60ern bei uns sogar in den Charts dann war. Und hat mich jetzt zum Anlass genommen, oder das habe ich zum Anlass genommen, dass ich jetzt ein Lied von Martin Böttcher spiele aus den 70ern, auch von 1975, was er in einer Fernsehserie untergebracht hat, die da hieß Sonderdezernat K1. Das war so eine mehr oder weniger spannende, auch nicht so ultra folgenreiche, aber immerhin 4 oder 5 Staffeln hat es dann gehabt und dann gab es 5 oder 6 Folgen pro Staffel. Das war der gesamte Output. Kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich spiele ein Stück aus der Folge 11 und das Stück selber heißt Ernie und der Erpresser. Und wir hören rein. Was sagt ihr denn so?
Ja, auch die Deutschen können es nicht so fassen. Diesmal hat man ein Xylophon, ne, als Melodieführung.
Ein Vibraphon.
Ein Vibraphon, Himmel, natürlich ein Vibraphon, haben wir schon aus ewig hier gesprochen im Podcast drüber. Passt perfekt dazu, sehr, sehr fließend. Ich fand es für meine Ohren, die sind ja sehr speziell, meine Ohren, wie ihr wisst, fand ich es ein bisschen weit weg alles. Es wirkte so, als würde man das in einem sehr räumlich hören. Als werden wir als Hörer doch im Unterschied zu den anderen Stücken doch irgendwie 5 oder 10 Meter weiter entfernt. Aber trotzdem ein tolles Stück. Und ich mache das sehr selten, aber ich muss es jetzt machen. Ich korrigiere dich, es war nicht Martin Böttcher, sondern es war damals Peter Thomas, den ich meinte.
Also,
Martin Böttcher kenne ich nämlich gar nicht.
Okay, alles gut.
Nein, aber sonst lagst du wie immer
richtig. Würde mich wundern, weil ich Peter Thomas gespielt hatte. Aber ist auch egal.
Nein, ich hatte Peter Thomas in Verbindung mit Winnetou gebracht und den, und da hat sie mich korrigiert und mir gesagt, Peter Thomas hat mit Winnetou nichts
zu tun. Genau so war es. Genau.
Also, ja, genau. Interessant, was du sagst, weil es ist sehr flächig und das waren die Stücke, die du vorher gespielt hast, vor allem. Das letzte war unglaublich nah. Also das war wirklich so, dass man das Gefühl, man steht vor der Gitarre. Nee. Und das machte diese man kann es vorstellen, in der Szene, die gespielt wird, ist das sicherlich von Bedeutung. Und hier, es ist fern und trotzdem flächig. Es ist wie soll ich sagen, entspannter, es ist deutlich weniger von der Dynamik, es ist anders. Ich will nicht sagen, dass es keine Dynamik hat, aber das ist ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Spielen mit vielleicht mit Klang, so wirklich, die sich dann wirklich entfalten, sehr gut umgesetzt. Auch hier Vibraphon, Fender Rhodes passen einfach da rein. Also die kann man ja traumhaft gemacht und diese auch die also am Schlagwerk wirklich auch wirklich ganz gut gemacht. Und ja, wirklich faszinierend, wie doch Unterschiede da entstehen. Ne? Das ist das fünfte Stück, glaube ich, was du jetzt spielst. Und so, was für ein Vielfalt letztendlich an Stimmungen, die durch diese Instrumentierung durch verschiedene Künstler, durch verschiedene Zeiten auch doch entstehen können.
Obwohl die Zeit jetzt immer relativ eng beieinander war.
Ja, stimmt.
Und
ist das auch 70er hier?
Das war, ich meine, es ist 75 aus der zweiten Staffel, Folge 11, die da heißt Doppelspiel. Kann man sich übrigens auch bei YouTube reinziehen. Aber es ist natürlich, hat es ganz leicht Staub angesetzt. Und das Lied selber muss man schon gut aufpassen, dass man das irgendwie erwischt. Also letztlich ist es auch, wie ihr sagt, es ist völlig anders produziert. Es gibt bestimmte Instrumentenbereiche, die in den Hintergrund gemischt wurden, wie zum Beispiel leider die Wawa-Gitarre, die hat er ziemlich nach hinten gesetzt und den Bass volle Möhre nach vorne.
Oh, gut.
So fast so ein bisschen wie unser Serge. Und das Vibraphon hat eine Menge Raum gekriegt, um dann so ein luftiges Ding, also sehr funktionale Musik in dem Fall, ist auch nicht besonders lang das Stück, was einfach nur gedacht war, hier, jetzt machen wir bei der Folge, also bei der Szene Ernie und der Erpresser, machen wir mal so einen Sound rein.
Ja. Der zweite Teil hieß dann Bert und das Lösegeld.
Ja, so ungefähr. Also wenn man Böttcher aber eben nur verbindet mit seinen Winnetou-Geschichten und seinem Charterfolg, den er hatte, als das Ding 1964 und dann später mit dem zweiten Teil 1965 auch in die Charts rückte. Und jedes Mal, wenn wir zu Hause irgendwie diesen, wie ich heute finde, nicht besonders tollen Film, aber wie auch immer, gesehen haben, dann schmolz meine Mutter immer dahin, ob diese Sounds, ja, den er da kreiert hatte. Aber da war es dann halt mit einem klassischen Orchester, Geigen getragene Musik, sehr schmachtend. Und hier ist es, das ist eben der Hinweis, dass das, ich meine, da könnte man Dutzende Hinweise und Beispiele geben, dass die Deutschen das natürlich auch konnten für ihre Filmmusik. Also zu Martin Böttcher vielleicht noch kurz, 27er Jahrgang in Berlin geboren und 2019 in Westerrönnfeld verstorben. Und hat unter allen möglichen Pseudonymen Sachen geschrieben, vor allen Dingen Filmmusik, war Dirigent und Arrangeur und hat in einem Zeitraum von 60 Jahren ohne Ende Musik verfasst, unter anderem zu 50 Kinofilmen und mehr als 300 Fernsehproduktionen. Also der Mann war, ich würde mal sagen, nicht faul. Und jetzt über seine Ausbildung selber sage ich quasi nichts mehr, außer dass er selber ein ganz guter Jazzgitarrist war, der eben aus der Gefangenschaft kam und nach Hamburg zurück, spielte dann mit einer Gitarre unterm Arm irgendwie mit ein paar Freunden und kam dann so ein bisschen in diesen Musiktrip rein, war sehr jazzorientiert und hat sich dann später eben zu allen möglichen Dingen weiterentwickelt, die er dann filmmusikalisch abgehandelt hat. Also Martin Böttcher, ein großer Name im Bereich Filmmusik. Peter Thomas, du hast ihn eben erwähnt, wäre ein anderer und es gibt noch ein paar mehr. Also mal gucken, was wir in anderen Folgen vielleicht nochmal hören. Aber damit will ich es erstmal aus Deutschland bewenden lassen und komme zum letzten Track der Folge. Und da gehen wir nach England, die natürlich auch eine fette Szene haben. Und wenn man vor allen Dingen Sachen aus den 70ern, da gibt es ja ohne Ende Fernsehserien, die dann später auch vielleicht mal bei uns gelaufen sind. Es gibt auch viele, die hier nicht gelaufen sind, wie zum Beispiel die Serie, wo jetzt dieses Stück rausgenommen wird. Etwas, was mich bei der Recherche stutzig gemacht hat. Es gibt eine Reissue von der ursprünglichen Library-LP, wo dieses Stück drauf ist. Die ist aber 76 erschienen. Aber bei der Filmmusik von The Hanged Man, einer britischen Krimi-Dramaserie fürs Fernsehen, 1975 ausgestrahlt, da tauchte das auch schon auf. Also keine Ahnung, das muss schon vorher existiert haben und dann irgendwann kam es nochmal extra als Library-Kram raus und wurde später dann tatsächlich auch von anderen Programmen nochmal aufgegriffen. Zum Beispiel The Two Ronnies, People's Court, SpongeBob und was weiß ich, wo das zum Teil auftauchte. Wie auch immer. Ich rede von Alan Tu, einer von vielen tollen Library-Künstlern und Filmmusikproduzenten aus dem großbritannischen Einflussbereich. Und wir hören ein Stück von 1975, The Fence, und zwar den langsameren Teil. Es gibt ein A-Stück und es gibt ein B-Stück, wie es oft bei Library Music ja ist. Gibt es manchmal auch 10 Stücke, 10 Variationen, manchmal auch nur wenige Sekunden lang. Das Stück hier selber ist, weiß nicht, 2,5 Minuten um den Dreh. Wir gehen nach 30 Sekunden rein. Bitteschön. Thank you. würde es auch gerne noch weiterhören, aber es muss hier ausgeblendet werden. Und ja, wir sind ja schon fast am Ende der Sendung. 6 Beispiele haben wir gehört. Hier von einem Künstler, der 1930er Jahrgang ist und leider nur 66 Jahre alt wurde, dann Anfang 97 verstorben ist. England in Reinkultur, eher seines Zeichens Pianist und Kompositeur, Arrangeur und tja, hat auch viele, viele Sachen gemacht. Alan Tu, einer der großen Namen aus der britischen Szene. Was sagt ihr?
Also das war ein sehr schöner Abschluss, also von dieser ganz tolle Sendung, die sehr schön an deine Library-Folge dann knüpft. Es sind viele Sachen hier. Also wir begrüßen nochmal den Fender Rhodes, der hier sowieso ständig da irgendwo kommt. Aber was ich richtig besonders finde in diesem Stück ist natürlich die Instrumentierung, Zusammenstellung. Zwei Sachen. Es klingt super modern zum einen und gleichzeitig auch trotzdem, man merkt, das hat schon ein paar Jahre. Was ich gut finde, ist die Aufnahme von dem Schlagzeug. Man denkt immer, Schlagzeug muss immer kompliziert sein. Das ist ein relativ einfacher Beat, was hier gespielt wird. Aber der kommt durch die Aufnahmen der gibt diesem ganzen Stück so nicht nur den Beat, sondern der öffnet den Raum für dieses Stück letztendlich. Und
wenn ich kurz einwenden darf, aber es ist insgesamt relativ trocken abgemischt, wohingegen andere Instrumente, wie dann vor allen Dingen natürlich die Flöte und so, einen schönen Hall drauf kriegen, aber dieser Grundbeat ist ziemlich trocken.
Und genau, aber trotzdem wirklich, also so, dass man merkt, das ist ja natürlich alle Top-Qualitäts-Instrument, Top-Spieler, top aufgenommen, aber ich finde, dass der durch diese, der könnte, man hätte den ganz anders aufnehmen können, dann wäre dieses Lied anders, definitiv. Der gibt dazu super viel Raum, weil er diesen Beat gibt und nicht den kompletten Platz gibt, aber eine gewisse Autorität trotzdem durch den Schlagzeug. Und ich finde teilweise so Ansätze von, das sind keine Breaks da drin, aber trotzdem die Dynamik, die entsteht in dem Song, macht man, das könnte einfach, es ist nicht nur, es ist überhaupt nicht langweilig, es gibt viele Abwechslungen, also sehr filigran, minimal eingefügt und die Stimmung und die Zusammensetzung ist extrem gut ausgearbeitet. Also das ist im Gegensatz zu dem Stück, wo wir sehr viel fast Improvisation hatten. Das hier ist gut durchgedacht, getaktet, aber trotzdem warm und spannend vor allem.
Ich kann nochmal wiederholen, was du regelmäßig sagst, Jim, dass wir das hier halt über sehr brauchbare Kopfhörer hören und das klingt einfach sensationell. Es klingt Wahnsinn. Ich würde vorsichtig behaupten, es war sogar vielleicht mein Lieblingsstück von heute. Ich fand das sensationell. Es war wenig Improvisation drin, stimmt, aber der Sound, der hat einen so Querflöte, was für eine fantastisch eingesetzte Querflöte, toll. Ich fand das irre. Also ich hätte da noch stundenlang weiter zuhören können. Ich habe mir angewöhnt, seit den letzten Folgen dazu immer die Augen zuzumachen, um mich total da hinein zu versetzen. Was für ein geiles, geiles Stück.
Ja, danke, toll. Danke. Also meine letzten kurzen Worte sind, es ist genutzt worden als Filmmusik, die Szene irgendwie The Peter Man in der britischen Krimi-Dramaserie The Hanged Man. Und da war Colin Blakely und Michael Williams waren die Leute, die ich meine, das wären die Hauptdarsteller gewesen, ist auch egal. Jedenfalls.
Wir wollen das genau wissen.
Ja, aber ganz genau. Und was ich hier noch sagen will zum Stück selber, dass ich hier erstaunlich fand, dass zum Beispiel die Wawa-Gitarre total zurückgemischt
wurde. Ja, das stimmt, ja.
Und aber trotzdem, er wollte eine bestimmte Stimmung. Es gibt ja noch einen anderen Teil von dem Stück, das ist schneller und das ist auch anders gewichtet. Und so kann mit einer ordentlichen also Instrumentengruppe kannst du allein über die Produktion schon total unterschiedliche Stimmungen wieder kreieren. Und hier ist eben ganz wichtig gewesen, dass dann die Flöte mit schönen Hauch Hall da reinweht, damit das irgendwie genau
und wieder,
das
und, genau, und, wieder
und dann wieder sich, so wegklingt.
Wieder so, sich verabschiedet, nicht so.
Genau.
So.
Und wir verabschieden uns jetzt auch.
Genau, da vielleicht noch ein Punkt, was du auch damals bei der Library-Folge auch betont hattest. Es gibt hier die Künstler, die sehr zumindest bei der Library-Folge teilweise vergessen worden sind. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wie du damals betont hast, das sind sehr zum einen aufwendig, extrem professionelle Aufnahmen, und da sind auch eine Menge also Tontechniker, Ingenieuren im Hintergrund, die wirklich zauberhaft auch arbeiten.
Da immer so super Profimusiker dabei waren, weiß ich gar nicht, ob die jetzt unheimlich viel Zeit verschwenden mussten, aber das gesamte Konzept und die Abnahme über die Mikrofonierung bis hin zum Abmischen war natürlich hochprofessionell. Es gibt auch Library-Aufnahmen, die klingen scheiße, gibt's auch, weil es auch so viel gibt, aber die Perlen, da gibt es unglaubliche Dinge, wo alles stimmt. Und ich habe jetzt mal 6 Beispiele rausgekramt. Mhm. Und in einem bestimmten Songkonzept oder Soundkonzept, der mir besonders gefällt, wenn dann da irgendwie die Wawa-Gitarre mich grüßt und ein Fender Rhodes vorbeischaut, dann bin ich dabei.
Ja, ich denke alle, oder?
Ich darf noch zum Abschluss hinzufügen, gerade mehrfach zitiert, die Library-Folge ist die Folge Nummer 39 aus unserem Frühwerk. Und ich würde mal sagen, es ist einer unserer ersten wirklichen Höhepunkte. Ne? Wir waren damals absolut baff, wir beides.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hat mein Leben verändert.
Oh weia, okay. Ja, also alles klar. Ich danke der Zuhörerschaft für ihre Aufmerksamkeit und Geduld und euch für eure Kommentare und euren Enthusiasmus. Und ich sag mal gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ein
tolles Jahr wünsche ich euch. Bleibt frohes
Neues.
Das ist gut, dass du das noch sagst. Das hätte ich nämlich glatt vergessen.
Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche schon. Schon gibt es eine neue Folge. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.